Unser heutiger Gast beim Business Talk am Kudamm ist Thilo Bono, Gründer und CEO der Piabo PR GmbH. Und mit ihm sprechen wir über die Kommunikation für Unternehmer, Unternehmerinnen im digitalen Zeitalter. Unternehmen bekommen über die sozialen Medien ein viel schnelleres, direkteres Feedback, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Wie wichtig ist es denn für Unternehmen, auf Kritik und auch auf Anregungen im Netz zu reagieren?
Kritik ist ein ganz großer Schatz, weil Kritik letztendlich uns ja Blindspots eröffnet, die wir vielleicht so gar nicht gesehen haben. Und solange sie sachlich ist und natürlich auch vom Unternehmen authentisch geantwortet wird, ist es wirklich ein ganz, ganz großer Wert, weil natürlich dadurch auch sich die Kunden gewertschätzt fühlen, wenn ihnen auch auf Augenhöhe dort begegnet wird und wenn man ihnen natürlich auch Hilfestellung leistet. Es gibt sogar Unternehmen, die teilweise bei den Konkurrenten dann sozusagen Supportanfragen mit beantworten, weil sie dann sagen, ich bin vielleicht schneller, ich habe vielleicht die bessere Lösung. Insofern kann man das so ein bisschen manchmal auch so als Guerillataktik sogar benutzen. Insofern ja, im ersten Moment ist man vielleicht verärgert und sagt, Mensch, ich habe doch hier das Beste gegeben, warum werde ich jetzt hier angegriffen oder warum wird jetzt hier Kritik geäußert, aber am Ende des Tages ist es wertvoll, nur so können wir uns verbessern und gerade in den sozialen Medien, wo ja jede einzelne Kritik auch eine große Reichweite und eine große Wirkung hat, ist die Art und Weise, wie wir mit Kritik umgehen und wie wir auf sie auch letztendlich reagieren, genau das, was ja auch zeigt, welche Werte wir als Unternehmen auch haben, wie wir mit unseren Kunden umgehen. Das heißt, so eine öffentliche Antwort kann viel mehr auch für das Unternehmen bewirken, als das vielleicht so eine 1:1 E-Mail oder Telefonat ist. Insofern sollte man da in jedem Fall eine klare Strategie haben, wie man damit umgeht.
Ja, vielen Dank dafür. Du hast auch gerade das Thema Werte angesprochen. Welche Werte haben wir als Unternehmen? Wie wichtig sind denn eine klare Positionierung und die Unternehmenswerte für einen geschäftlichen Erfolg?
Gerade in der heutigen Zeit fragen sich ja gerade die jungen Menschen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz klar, für wen arbeite ich da eigentlich? Für was steht das Unternehmen? Wer ist derjenige, für den ich arbeite, zu dem ich aufschaue, von dem ich lernen kann? Welche Werte stehen dahinter? Was ist sozusagen auch das Gerüst sozusagen der Werte und der Positionierung des Unternehmens? Und das ist etwas, wo letztendlich der Wert der Werte immer stärker auch in Betracht gezogen wird. Und das ist natürlich auch dieses Thema, nicht nur das Unternehmen, was ja erstmal relativ anonym ist, so eine Marke und Unternehmen, ja, das kann sich ja viel auf die Website schreiben. Deswegen ist es ja insbesondere wichtig, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer sich zeigen, sichtbar sind, und da tragt ihr mit eurem tollen Format hier ja auch dazu bei, dass sie natürlich dort auch der Ankerpunkt dafür sind, weil, wie man sagt, man so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Solche Werte, da kann ich alles aufschreiben, sie müssen auch gelebt werden, sie müssen auch authentisch sein. Und das ist natürlich insofern eine ganz, ganz besondere Wichtigkeit, dass wir uns darüber im Klaren sind, weil das natürlich auch in einer Welt, wo Qualität immer gleicher wird, wo Produkte immer gleicher wird, wo ich heute remote arbeiten kann, ich kann zu Hause, das ist ja manchmal dann wie so ein Freelance-Work, ich kann, sitze auf meinem Monitor, ich kann für Firma A, B oder C arbeiten, who cares, ne? Also ich kann remote von meiner Finca in Mallorca arbeiten oder von meinen Freunden oder Familienhaus oder was auch immer, ja. Das heißt, gerade hier ist natürlich auch digitale Führung, digital solche Werte zu vermitteln. Klar ist, es gibt ja dieses Modell Why, How, What, ne? Also man sollte erstmal starten mit warum macht man etwas, weil erklären, was man macht und wie man es macht, das kriegen wir alle noch hin, ja. Aber das Warum zu beantworten ist ja eine große Herausforderung. Aber das gehört ja alles zu diesem Thema Positionierung und einzigartig und unverwechselbar zu sein zu. Und letzter Punkt, es ist ja auch so, dass nicht nur die Qualität immer gleicher wird und Produkte ähnlicher, sondern auch viel im globalen Wettbewerb wir uns ja auch behaupten müssen. Und da kann man sich nicht mehr darauf zurückziehen und sagen, ja, wir haben doch hier den besten Preis und wir haben doch hier das beste Produkt. Was nützt es, der Beste zu sein, wenn andere sich besser verkaufen?
Ja, guter Punkt. Und ich fand auch diese Werte leben. Manche, die schreiben das irgendwo im Internet oder hat so eine tolle Tafel. Und gerade wenn es dann wieder ums Thema Kommunikation geht, denkt man so, ja, nach draußen ist das so, aber innen halt überhaupt nicht. Und da komme ich nochmal auf die erste Frage auch zurück, dieses in den Dialog auch mit den Antworten, auch mit der Kritik gehen. Wenn man einen großen Account hat, dann können das mitunter, ich weiß es nicht, auch mal 200 Kommentare sein. Ne? Das ist dann auch eine ganze Zeit oder im Prinzip eine ganze Stelle, die man aufs Beantworten der Kommentare abstellen kann.
Aber Gegenargument, es ist auch eine ganze Stelle, die sich um Telefonsupport kümmert. Es sind auch ganze Stellen, die den E-Mails beantworten. Die Frage ist ja, was ist sozusagen denn auch das, was den Impact hat? Und wir sind sicherlich alle einig, dass eben, wenn ich dort 100.000, 1 Million Follower habe, der Impact, eine Anfrage öffentlich zu beantworten, deutlich größer ist und deutlich mehr über unsere Werte, unsere Kultur, wie wir auch den Kunden sehen. Weil der Witz ist ja, jedes Unternehmen sagt, der Kunde ist mir so wichtig, der Kunde steht im Mittelpunkt. Manchmal hat man das Gefühl, der steht im Mittelpunkt, aber steht auch im Weg. Ja? Also das ist halt so dann auch etwas, wo man sagt, ja, das ist schön, dass ihr das sagt. Und natürlich, ja, eure Gehälter werden von euren Kunden bezahlt. Und dieses kundenzentrierte Denken und diese klare, auch in der Kommunikation, sich zu 100% darauf ausrichten, das ist eben dann doch immer die Frage. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, gerade wenn wir jetzt über Unternehmen reden, wer ist denn eigentlich der Kunde? Und würden Sie beide sagen, die Zielgruppe ist ja eigentlich noch viel größer. Ich habe auch Lieferanten, wo es heute, wissen wir alle, große Probleme gibt, was Zulieferer und Engpässe angeht, Holz, Halbleiter etc. Auch da muss eine gute Kommunikation stattfinden. Viele, gerade wir sind hier in Berlin, junge Unternehmen, Tech-Unternehmen, die wollen mit globalen Investoren zusammenarbeiten. Das ist auch Investor Relations, diese Kommunikation in den Investorenmarkt, das ist ganz entscheidend. Wir haben einen absoluten Shortage, ein War of Talents. Ja, es geht immer darum, ich möchte mit den besten Köpfen zusammenarbeiten. Wie gewinne ich die? Also das Thema Employer Branding, auch hier die Kommunikation mit dem Arbeitnehmermarkt sozusagen ganz, ganz entscheidend. Also es ist nicht immer nur der Kunde. Der ist natürlich klar für das Unternehmen wichtig und hat immer, da denkt man sofort dran, wie kann ich jetzt meine Sales Cycle sozusagen verkürzen, wie kann ich mehr Kunden gewinnen und mehr App-Downloads und etc. Ja? Aber am Ende des Tages haben wir auch viele andere Zielgruppen als Unternehmen, die wir beachten müssen. Wir dürfen immer eins nicht vergessen, unterm Strich, was alle gemeinsam haben, ist das Thema Vertrauen. Wenn ich dir nicht vertrauen würde, würde ich heute nicht auf diesem Stuhl sitzen. Wenn ihr mir nicht vertrauen würdet und sagt, das ist ein toller Typ, dann würdet ihr mich nicht einladen. Wenn meine Mitarbeiter mir nicht vertrauen, würden sie nicht für mich arbeiten oder Investoren nicht in mich investieren und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde genommen ist Vertrauen die Basis von allem und da kann natürlich Kommunikation und gute Kommunikation und eine transparente Kommunikation und vor allem eine ehrliche und authentische Kommunikation einen ganz stabilen und starken Beitrag leisten.
Mhm. Auch das Thema hattest du eben schon angesprochen, Employee Branding oder auch Employee Advocacy. Gerade wenn die Mitarbeitenden selbst rausgehen und irgendwas vom Unternehmen teilen und sagen, Mensch, hier ist es halt echt cool. Das hat ja nochmal einen anderen Touch, als wenn jemand anders sagt, ja, wir machen das echt super.
Absolut. Also der einzelne Mitarbeiter ist ja quasi auch ein Corporate Influencer. Mhm. Er ist der Botschafter des Unternehmens. Und natürlich ist da auch die Frage, wie gehen Unternehmen damit um? Also wir haben Bewerber, die uns erzählen, wir dürfen nichts posten, wir dürfen da nicht zu Events gehen, wir dürfen dies nicht, da gibt es ganz harte Policies etc. Bei uns ist genau das Gegenteil. Wir sagen, Leute, hier, wir suchen gerade den und den Mitarbeiter, haut's in die Welt hinaus, da gibt es noch einen Bonus, ja, wenn ihr jemand aus eurem Freundeskreis sich dann bei uns bewirbt aufgrund eures Posts oder ähnliches. Also das ist natürlich auch eine Frage, was für eine Kultur ein Unternehmen hat, ob ich den Mitarbeiter sehe als Partner, ob ich den Mitarbeiter unabhängig, welchen Titel er hat, auf Augenhöhe betrachte und sage, wir gemeinsam gestalten das und da ist auch eine große Teamteilhabe sozusagen dabei oder ob ich so top-down sage, my way or the highway, ja, also das ist natürlich dann genau der entsprechende Punkt und da gibt es ja viele Möglichkeiten, das auch zu spielen. Also sag mal, das ist ja nicht nur, die meisten Unternehmen haben dann irgendwie, weiß ich nicht, Sommerfest und Weihnachtsfeier und that's it, ja, aber im täglichen Miteinander, wir zelebrieren zum Beispiel bei Piabo den Pride Month, ja, wo nicht nur die, die jetzt in der LGBTQ-Plus-Community sind, mit Stolz sozusagen das Regenbogen-T-Shirt tragen, sondern alle sagen, hey, das ist cool und Diversity ist ein großer Wert, den wir alle gemeinsam leben und gerade die Unterschiedlichkeit macht uns stark. Und das ist natürlich wiederum etwas, was Mitarbeiter dann gerne auch zeigen und stolz drauf sind und auch gerne ihren Freunden und Familienmitgliedern dort zeigen oder wenn sie Erfolge feiern mit ihren Kunden und sagen, Mensch, hier die tolle Veröffentlichung und den habe ich hier hingebracht und auf der Bühne jetzt platziert und mit dem CEO gearbeitet oder mit der neue Zukunftstechnologie, da habe ich jetzt einen Gastbeitrag irgendwo platziert, wie auch immer. Also wo auch ein großer Stolz da, also diesen Stolz, der kanalisiert sich natürlich auch dann in den sozialen Netzwerken. Und das kann manchmal kleine Dinge sein, was ein schönes eingerichtetes Büro, das kann der gemeinsame Teamlunch sein oder ähnliches. Und da ist immer dann die Frage, ob ich sozusagen dort eben gemeinsam das als Stärke und als Wert empfinde, den Pioniergeist, die Offenheit, diese Kollaboration. Oder ob ich sage, ich will alles kontrollieren und Micromanagement machen, das muss natürlich auch dann jeder Mitarbeitende entscheiden, ob das dann das richtige Umfeld für einen ist.
Weil du gerade Diversity angesprochen hast, Frage, wie ist es bei euch, also Age Diversity in einem also PR, Social Media Unternehmen, Thema 1 und Thema 2, wie ist bei euch die Frauenquote, muss ich jetzt so fragen?
Die ist deutlich mehr als Männer, also deutlich
gut, Marketing, drüber. Okay, Medien, aber in der Führungsriege.
Auch in der Führungsriege, da haben wir, also meine Co-COO sozusagen ist, also wie ich schon sagte, natürlich weiblich und auch in unserem Management-Team haben wir Diversity, also auch LGBT-Community, sehr überproportional, würde ich sagen, vertreten. Und wie gesagt, wir rekrutieren auch ganz gezielt generell auch in Bereichen, was Minority angeht, was POC angeht, etc. Also sind wir ganz, ganz auch aktiv in den Community. Mhm. Wir sagen, wir wollen das und wir leben das und wir zelebrieren das. Und wir wissen, dass die Unterschiedlichkeit natürlich manchmal auch zu interessanten Situationen führt, ne, weil man sich dann auch über kulturelle Unterschiede auch austauscht, weil jeder natürlich einen anderen Background hat, woanders herkommt. Aber ich bin so stolz darauf, dass wir Mitarbeitende haben, die wirklich auch wir haben, glaube ich, irgendwie 30 verschiedene Sprachen werden bei uns gesprochen. Mhm. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alle Haut und Farben, die es sozusagen gibt und denken so ziemlich alle LGBTQ+ im Spektrum sozusagen bei uns ab. Und wir haben ja auch sozusagen bei uns die Möglichkeit, auch Dinge, die Frage ist ja mal, Diversity ist ja so ein Begriff, da denkt jeder, ja okay, die einen denken an Frauen, die anderen denken irgendwie an LGBT, aber Diversity ist ja viel, viel größer. Das hat ja auch was mit alt und jung zu tun. Ja? Wir haben, wir denken das ganze Altersspektrum von Anfang 20 bis fast 60 bei uns. Eben. Aber auch das ist manchmal wird das ja immer sehr verkürzt, dann irgendwie, ja, wir brauchen mehr Frauen in der Führung. Aber es hat ja auch damit was zu tun, wenn ich da jetzt zwei Männer auf dem Bild sehe, aber vielleicht ist ja der eine schwul und der andere ist das ist ja auch, da gibt es ja auch noch viele andere Dimensionen, die man dort sehen muss. Und im Endeffekt ist ja wirklich, der Regenbogen hat ja viele Farben. Und insofern, das macht ja einen stark. Und das hat übrigens auch damit was zu tun, wen hast du in deinem Team? Es geht darum, wir haben auch Quereinsteiger. Wir haben Leute, die aus ganz anderen Berufen und kommen. Und das ist unglaublich bereichernd, weil ich immer jedem Menschen begegne mit der Einstellung, du weißt was ich nicht weiß und ich weiß was du nicht weißt. Ja? Und es ist mir völlig egal, ob das der Praktikant ist oder ob das bei der COO ist. Da ist eine Neugier da und da ist eine Begeisterung da für die Zusammenarbeit und der große Wert, der in jedem Einzelnen liegt, dass er einen Beitrag leistet aufgrund seiner individuellen Herkunft, seiner individuellen Kultur und seines individuellen Backgrounds. Das ist ein wahnsinniger Wert, der sich dann auch in der Qualität ganz stark niederschlägt, in der Kundenbetreuung, in den Erfolgen. Und da ist man sehr, sehr stolz drauf.
Ja, das könnte auf jeden Fall auch sein. Wir übrigens auch hier beim Business Talk, multinational und viele, viele andere Sachen. Zurück zur Kommunikation von den Unternehmen. Viele Unternehmen fremdeln doch noch mit den Unternehmenskanälen und eben, also wie kann man denn rausfinden, welcher Kanal ist der richtige und wie wird dort kommuniziert?
Da, glaube ich, muss man zwei Dinge übereinander legen können. Das eine ist ja die Frage, wo sind denn meine Kunden oder meine Zielgruppe, die ich da ansprechen muss? Ne? Ich habe ja gerade schon festgestellt, Kunde und Zielgruppe, das kann ja, ne, das kann ja vieles sein. Das heißt, ich muss ja immer fragen, wo ist das? Und ich bin ein großer Feind von Spray and Pray. Ja? Also irgendwie alle möglichen Kanäle aufreißen und da irgendwie das mal drauf losschießen, sondern der eine Bucket ist sozusagen, wo sind die wirklich, was interessiert die, auf welche Events gehen die, welche Kanäle nutzen die, welche Medien lesen die. Und das, by the way, das kann manchmal ein kleiner Blog oder ein Industrie-Newsletter oder ähnliches mehr powerful sein, als wenn ich in der Bildzeitung bin. Das kommt immer darauf an, wer sich erreichen will und im Endeffekt wollen wir Effekte haben. Wir wollen ja, dass Leute sich dann fürs Produkt interessieren oder was kaufen oder einen sogenannten Call to Action ja irgendwo auch dann ausgelöst wird. So. Das Zweite, und das ist nicht minder wichtig, ist aber auch, wo kann ich denn effizient, authentisch, und gut kommunizieren, weil ich sag mal so, Bereich Personal Branding zum Beispiel, der CEO ist vielleicht jemand, der gut vor der Kamera sich präsentieren kann, vielleicht sollte der einen YouTube-Kanal machen, der andere ist vielleicht eher jemand, der in einer starken Bildsprache unterwegs ist, das ist vielleicht Instagram dann das Richtige. Der nächste ist jemand, der sagt, ach, hier mit Kamera und so, nicht so mein Ding, ich schreibe gerne, ich habe einen guten schriftlichen Ausdruck, der ist vielleicht, für den ist das Richtige, da einen Blog aufzusetzen, ja, und so weiter. Der andere hat vielleicht eine tolle Stimme, ja, und der sagt, ich mache jetzt einen Podcast, ja, und hat vielleicht eine gute Art zu moderieren, zu interviewen, ja, also da muss man überlegen, was ist, kann authentisch gemacht werden, das ist immer so der erste Schritt und was macht Sinn, und was kann das Unternehmen auch leisten? So. Und die beiden Dinge lege ich dann übereinander und dann filtert sich schon mal raus, was sind denn die richtigen Kanäle. Dann kommt aber das viel Entscheidendere, wo bin ich denn in der Lage, auch regelmäßig, kontinuierlich Content zu produzieren, weil das Schlimmste ist ja, ich habe jetzt hier irgendwie, dann reiße jetzt hier etliche Kanäle auf und dann fange ich ganz euphorisch an, aber dann merkt man, es wird immer weniger und weniger, und auf ihn, das sind der letzte Blogpost, ist dann schon 6 Monate her, dann wird es auch peinlich und dann hat es auch keinen Wert mehr. Ja? Also da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen, und deswegen ist mein Rat immer, legt das erstmal übereinander, was wirklich für euch wichtig ist und was ihr auch gut bedienen könnt. Und dann seid nicht so überambitioniert und sagt, und jeden Tag posten wir jetzt etc. Dann fangt mal mit einem Post die Woche an, dann könnt ihr das auf 2 steigern. Und dann guckt mal, auf was auch, welche Themen auch resonieren, was macht dort Sinn. Dann kann man überlegen, da gibt es vielleicht ein paar Themen, die man eher kuratiert, wo es anderer Content ist, den man sozusagen zweitverwertet. Dann gibt es vielleicht Dinge, wo man sagt, das ist sehr persönlich aus dem Unternehmen oder was man erlebt hat. Und dann gibt es wieder Dinge, die vielleicht eher was Stories sind aus der Kundenzusammenarbeit, aus dem Alltag etc. Und so kann man dann Stück für Stück sich nähern. Was viel wichtiger dann auch noch ist, danach ist, sehr konsistent zu sein. Und bei vielen siehst du, die erzählen heute das eine, morgen das andere. Mal hauen sie die Botschaft raus, dann wieder die andere. Also selbst bei den großen Unternehmen siehst du manchmal, also heute kommuniziert das eine Ziel, morgen das andere. Wo ist eure Linie? Wo wollt ihr hin? Nehmt uns auf diesem Weg mit. Und by the way, erzählt uns nicht immer nur von eitel Sonnenschein und was alles toll ist und super, sondern erzählt uns auch mal, was gar nicht geklappt hat, woran ihr arbeitet, wo ihr eine Challenge seht. Das ist viel authentischer, auch mal einzustellen, Mensch, das hat nicht geklappt. Und übrigens, das ist, was ich daraus gelernt habe, als immer nur zu sagen, ich bin hier der Größte, der Tollste und der Geilste. Auch das muss gelernt sein. Und das sind sozusagen so ein bisschen diese 4K, um das mal als konkreten Tipp auch mitzugeben. Ja. Ich sage, ich muss klar sein, ich muss konsistent sein, ich muss es aber auch kontinuierlich letztendlich machen, aber ich muss es auch kredibel machen. Ja. Und diese 4Ks, wenn man sich die mal merkt und verinnerlicht, dann kann man das ganz gut für sich selber auch
kredibel heißt?
Kredibel im Sinne von glaubwürdig.
Na, ja? Also na, ich wollte sagen, von
Kredibilität.
Also credere, ne? Glaube ich, im lateinischen Nachdenken, oder credeo,
genau,
ne?
Also
creo im genau, Spanischen.
Richtig, mhm. Genau. Genau.
Okay. Da gibt
es große Latine.
Ja, ja, genau, habe ich.
Also, na, ja, weil das sage ich, wenn wir heute in der Schule nicht Französisch gelernt haben, das große Latine hilft manchmal dann auch.
Richtig, bei solchen Themen, richtig. Genau. Danke für diese 4 Tipps. Also das fand ich richtig toll, auch dieses mit dem Konsistentsein und da... die Botschaften also wirklich klar, ja. Also in eine Richtung sozusagen.
Das spricht mir immer von diesem Unique Communication Point. Mhm. Ne? Was ist die eine Sache, die du möchtest, dass deine Audience das sozusagen mitnimmt? Was ist meine eine Botschaft? Das ist, by the way, etwas, was den Gründerinnen und Gründern oftmals doch sehr, sehr schwer fällt. Die können 3 Seiten Pressemitteilung schreiben, aber in einem Satz zu sagen, okay, wer sind wir, wo stehen wir eigentlich? Und da steht das K, nämlich das Klar dafür. Klare Positionierung, das war ja die eine Frage, die du auch am Anfang stelltest. Wie ist es mit der Positionierung? Aber diese Klarheit ist wichtig. Und by the way, ob ich jetzt von der Produktkommunikation spreche, von der Unternehmenskommunikation, Employer Branding, Personal Branding, es sind immer die 4K, kannst du überall applyen.
Richtig. Das, was du auch gerade gesagt hast, in einem Satz das auf den Punkt zu brechen, genau das ist ja hier auch bei den Interviews. Leute sagen, ja gut, ich kann reden, ich rede doch eine Dreiviertelstunde. Aber in der Kürze das runterzubrechen.
30 Sekunden, was Dreiviertelstunde ist.
Genau, das ist die Kunst, auch beim Elevator-Pitch. Du hattest das auch schon angesprochen, ganz viele sind dann super euphorisch, melden sich bei allen Kanälen oder überall eben an und posten dann erstmal am Anfang, sehr euphorisch. Ich kann mir vorstellen, das ist ein Fehler. Hast du noch irgendwelche anderen Fehler, die Leute eben, vielleicht gerade auch Anfänger beim Posten bei Social Media machen?
Also ich würde sagen, die Top 3 sind sozusagen auf jeden Fall, dass sie sozusagen so nicht verstehen, wie die einzelne Plattform funktioniert. Mhm. Überall irgendwie so das Gleiche machen. Ja. Ich muss verstehen, also was ich bei Twitter, wo ich immer 140 Zeichen sehr kondens sozusagen auf den Punkt kommen muss. LinkedIn, was ich eher ein Business Environment habe. Facebook, was eher so ein bisschen privat, Freunde, Familie ist. Ne. Instagram, sehr bildlastig. Also wirklich verstehen, wie wirken die einzelnen Plattformen und wie funktionieren sie auch. Ja. Also die Algorithmen werden ja ständig auch verändert. Manche Dinge, die vom halben Jahr gut waren, sind jetzt überhaupt nicht mehr
das
gut.
Stimmt, ja.
Also da heißt verstehen, welche Plattform ist die richtige, wie bediene ich sie richtig und welche Strategie passt auch zur jeweiligen Plattform. Das ist sozusagen Punkt 1, den wir sehr oft sehen. Der zweite Punkt ist, dass ich sozusagen dort reingehe, ohne eine klare Content-Strategie sozusagen auch zu haben und auch die Inhalte teilweise dann nicht zur Plattform passen oder zum Unternehmen und dann teilweise nicht authentisch sind oder einfach nur Content zweitverwertet, ohne da einen persönlichen Spin auch reinzubringen, weil ich sag mal so, Informationen sind ja im Überfluss verfügbar. Ich kann mir alles, wenn ich heute was wissen will, alles zusammen googeln. Und hier gilt es ja auch wieder, klar positioniert zu sein und sagen, und was heißt das jetzt für mich? Und was heißt das jetzt für meine Kunden? Irgendeine Studie zu rezitieren, ja, zu sagen, irgendeinen Artikel zu scheren, ja, das macht halt wenig Sinn. Also ich muss immer überlegen, wie kann ich jetzt wirklich auch hier meine Value Proposition irgendwo unterbringen, wie kann ich da auch drin sein und da auch irgendwo dann einen Call to Action haben, weil ich will ja irgendetwas bewirken. Ich möchte eine Diskussion entfachen, ich möchte Feedback haben, ich möchte, dass die Kunden mein Produkt ausprobieren, was auch immer es ist. Und irgendwo muss es ja auch zumindest mal in die Richtung einführen letztendlich. Und natürlich gerade, wenn du jetzt konkret auch was die sozialen Kanäle fragst, ist zu verstehen, dass heute natürlich auch der Einsatz von Paid Social, also dass ich auch ein bisschen Geld dahinter packen muss, weil die organische Reichweite sinkt bei allen Plattformen. Ja. Ja. Am Anfang locken sie uns alle mit großen Reichweiten, TikTok linkt am Anfang, ne, da liked's und klickt's und kommentiert's ohne Ende und das geht natürlich dann runter. Wir sehen ja bei Facebook sind es noch vielleicht noch ein paar Prozent, die organisch überhaupt irgendwas sehen. Insofern, wenn ich wirklich was da bewegen und erreichen will, dann muss ich eben auch eine Paid-Social-Strategie haben. Aber gerade wenn ich Geld hinterlege, dann muss natürlich auch dann klar sein, was sind die Ziele. Also man muss sehr, sehr klar sein, was ist mein Ziel? Und man vom Ziel das dann sozusagen zurückdeklinieren. Und sagen wir auch keine Angst für B2B-Unternehmen. Oftmals heißt es ja dann, es tut mir in meiner Seele weh, wenn ich so mit B2B-Unternehmern spreche, die sagen, ach du, Thilo, ich habe ja nur so ein langweiliges B2B-Produkt, das geht ja alles nicht. Und also hier in Deutschland ist immer so eine Mentalität, das geht ja alles nicht und ist alles schwierig und so weiter. Wo ich mal sage, naja, guck mal nach Amerika, würde ein Stripe, würde ein GitHub, würde eine Silicon Valley Bank, würde ein Shopify oder andere große B2B-Player, würde die sagen, wir sind ein langweiliger B2B-Company? Nee, das fängt alles hier im Kopf an, das ist Mindset. Und am Ende des Tages, es ist ja auch eine People-to-People-Kommunikation. Ne? Das ist ja völlig egal, ob B2C, B2B ist. Am Ende sind die Menschen, die wir erreichen müssen. Die Menschen treffen die Entscheidung, kaufen die Produkte. Und insofern muss ich dann auch eine klare Strategie haben, wie ich dann mit welchen Informationen auch dort wirklich Leads generiere, ja, wie ich die dann auch dann entsprechend konvertiere, wie dann der Sales sie auch weiter verarbeitet. Und gerade für B2B-Unternehmen sind da großartige Chancen und Möglichkeiten. Meine Endkonsumentenansprache von den Endkonsumentenmarken, das kennen wir alle auf Instagram mit Influencern etc., da passiert ja schon viel, das ist für jeden klar. Aber im B2B-Bereich sind unglaubliche Chancen, weil auch oftmals B2B-Unternehmen natürlich einen großen Schatz an Wissen haben, Beratungen, ja, Dienstleister, Software as a Service, Unternehmen etc. Die haben eine unglaubliche Kompetenz in ihrem Bereich. Nehmen wir mal als Beispiel Personio, ja, also die HR-Betriebssystem in München, als HR-Tech-Company, die haben natürlich einen wahnsinnigen Schatz an Wissen, ja, über wie ich Personalführung, Personalmanagement und so weiter und so fort. Und das können die natürlich dann auch in Whitepapern, in Studien, in kleinen Konferenzen auf den Social Media Kanälen dann auch wunderbar auch erzählen, diese Geschichten. Und das kann ich nur jedem, der denkt, bei mir geht es aber nicht. Jedes Mal ist jemand in der Zielgruppe und jede Zielgruppe kann man auch irgendwo erreichen.
Mhm. Danke, da waren wieder ganz viele Aspekte drin. Was ich gut fand, oder nicht werten, sondern einfach war interessant, dass du gesagt hast, Mensch, die organische Reichweite, die geht einfach total nach unten. Ich habe das auch gemerkt bei Instagram. Früher konnte man auch mal eine Like-Bomb da lassen, ne? Und dann hat man das so auf den anderen Kanälen gesehen. Aber da, was steckt da hinter dem neuen Algorithmus?
Also die Algorithmen sind auf jeder Plattform ja anders, jeder bewertet andere Dinge. Man kann es vereinfacht sagen, die Plattformen wollen natürlich die Nutzer möglichst lange auf ihren Plattformen halten. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel bei LinkedIn einfach nur irgendeinen Zeitungsartikel-Link zur, was ich New York Times poste, kannst du sicher sein, dass der Reichweite deutlich geringer ist, weil die wollen natürlich nicht, dass du auf die New York Times Seite gehst, sondern dass du bitte schön auf LinkedIn bleibst. Und da gibt es natürlich viele, viele Regeln und Mechanismen, genauso auch wie das Teilen von anderen LinkedIn-Beiträgen. Da sagt LinkedIn auch, naja, schön, der ist ja schon da, dann likest doch und kommentierst doch da, warum postest du das jetzt schon wieder bei dir selber? Also man sieht dort einfach einen extremen Drop an Interaktionen und an Interaktivität. Aber wie gesagt, es kann nächste Woche schon wieder ganz anders sein. Die Dinge ändern sich doch sehr schnell, diese Algorithmen werden schnell angepasst. Es geht sogar so weit, dass wenn du zum Beispiel bei TikTok ein Video hast und sagst, naja, das habe ich jetzt hier für TikTok gedreht, dann nehmen wir das mal eben auch für Instagram. Das erkennt Instagram, dass das von TikTok kommt. Du kannst eins zu eins sehen, dass sozusagen die Videos, die sozusagen bei TikTok vorher laufen, die haben ja dann auch mal so oftmals so einen TikTok-Markt, dass die weniger ausgespielt werden als die native für und in. Also das kann man sozusagen relativ einfach auch checken. Und da gibt es noch 100 andere Dinge. Da weiß mein Social Digital Team, da haben wir eine ganze Armee von Leuten bei uns. Die erzählen mir immer die ganzen Anekdoten, da denke ich mir, wow, also toll. Also deswegen ist ja dann auch mal sinnvoll, da mit Profis zusammenzuarbeiten. Ich bin auch immer ein Freund davon, auch gar nicht, das macht jetzt nur die Agentur, das macht nur das Unternehmen. Ich glaube, genau im Zusammenspiel, dass du auf der einen Seite die Expertise und die Challenge und die, das Know-how und das Netzwerk, sozusagen das, die Agentur sozusagen hast. Auf der anderen Seite aber auch tolle Leute in-house und gemeinsam kann man dann sozusagen sich zusammentun und da was Tolles auf die Beine stellen. Ja.
Also wir haben festgestellt, Social Media ist auf jeden Fall wichtig und es gibt auch viele junge Unternehmen, die sich nur darauf festlegen, um so zu kommunizieren. Ist das vielleicht auch gefährlich, beziehungsweise worauf sollte man gerade auch bei der Planung und Thema Positionierung in der Kommunikation achten?
Ja. Du sprichst von diesen Direct-to-Consumer-Brands, die sind nur in sozialen Medien direkt auch an die Endkonsumenten verkaufen. Eine wahnsinnig spannende Kategorie. Aber natürlich ist da eine große Abhängigkeit von den Plattformen, ja, weil die ihre Preise erhöhen oder sozusagen dort bestimmte neue Regeln, wie man mit Influencern arbeitet, einführen oder man ist im Abhängigkeitsverhältnis. Und wenn du da 100.000 oder 500.000 oder Millionen Follower hast, das kann auch schnell auch dazu führen, dass du dann viel Geld dafür ausgeben musst, um deine eigenen Follower dann zu erreichen und da entsprechend dabei zu sein. Und in dem Fall ist natürlich auch wieder entscheidend, dass ich dort klar und sauber positioniert bin und dass ich sozusagen, da gab es ja leider auch schon in der Vergangenheit bei einigen Direct-to-Consumer-Brands Probleme, nicht immer, meine, jeder sagt, er ist nachhaltig und er will irgendwie, jetzt mal flapsig gesagt, die Welt retten etc. Aber das reicht heute nicht mehr. Ich muss es auch zeigen und ich muss dann auch sagen, guck mal hier, das ist der Bauer, der baut die Kaffeebohnen an oder hier von diesem Feld kommt deine Baumwolle, wo dein Pyjama, den wir hier vertreiben oder die Bettwäsche kommt. Ja, also weil das ja auch inflationär ist. Da kommen wir wieder zu dem Punkt wie vorhin. Qualität ist immer gleicher, Produkte ähneln sich. Jeder kommt da so ein bisschen mit den gleichen Messages und Aussagen rum. Jeder will irgendwie schnell verkaufen. Und da ist nämlich dann Authentizität. Ich denke da an Brands wie Patagonia zum Beispiel, die ja sehr aktivistisch da auch unterwegs sind und wirklich ein ganz authentischer Teil der Community sind und wirklich da ganz transparent und offen mit ihren Werten, mit ihrer Positionierung dort auch umgehen. Das ist ein Beispiel, wo ich sage, ja, das spürt man in jedem Atemzug, in jedem Post, in jeder, ne, da ist Power dahinter, ne? Als wenn jetzt irgendwie hier sagen, okay, jetzt mache ich das 573. Bettwäsche-Startup und irgendwie, das sieht alle, die einen machen es grün, die anderen blau, die anderen rot, das ist dann irgendwie austauschbar, ja? Also, das ist wichtig und wo auch sicherlich auch der Input von außen dann hilft. Wie soll ich mich positionieren? Was ist unsere Strategie? Mit welchen Influencern arbeiten wir? Das ist übrigens auch so ein Thema, was du gerade ansprachst, Positionierung. Auch die Arbeit mit den Influencern ist ja aktuell sehr, sehr populär und ist auch, wo wir eine wahnsinnige Nachfrage sehen. Aber wir sagen da auch, tapp nicht in die Falle, jetzt mal hier 500 Euro und da mal 500 Euro und der macht mal einen Post und der. Auch hier ist Kontinuität und Stringenz gefragt. Ja. Seht sie doch nicht einfach nur als irgendwie Erfüllungsgehilfen und die hauen dann mal einen Post raus und dann zahlen wir denen was, sondern seht sie doch auch hier eher als Botschafter. Überlegt doch eher, wie ihr eine langfristige Zusammenarbeit dort auch aufbauen könnt. Und das ist etwas, was übrigens auf alle Bereiche geht, ob du jetzt mit Influencern arbeitest, ob du mit Journalisten mehr arbeiten möchtest, mit wie auch immer. Ich sage immer, bitte, Long-Term Relationships versus One-Night-Stands. One-Night-Stands kannst du im Privaten machen, wenn du willst, aber Long-Term Relationship ist das, was im Business zählt. Langfristig denken, da wirklich Botschafter auch sein. Und dann sind übrigens auch Influencer dann bereit, auch mal was außer der Reihe zu machen. Ja, wo die dann sagen, Mensch, jetzt arbeiten wir so lange schon zusammen, jetzt mache ich auch so mal einen Post und verlinke die und tagge und mache. Muss da nicht unbedingt mal Geld fließen, wenn man ein Partner ist, wenn man auf Augenhöhe ist, wenn man langfristig gemeinsam plant, gemeinsam arbeitet und gemeinsam das gleiche Ziel hat. Also wenn ich irgendwie sage, ich mache mal jetzt hier so einen One-Hit-Wonder und einmal so einen Schuss und dann Dankeschön, next. Ja, also auch da muss man genau analysieren, überlegen und da auch eine Konsistenz haben und genau auch überlegen, das ist ja immer ein Reiz erstmal, ich mache jetzt was mit Influencern, ne? Aber auch dazu bedingt, passt der wirklich zu meiner Marke? Und ist denn wirklich die Anzahl der Follower entscheidend? Ja, oder ist denn auch jemand, der wirklich auch seine Fans bewegt und mitnimmt? Wie stark passt der auch zur Marke? Und ist vielleicht jemand mit 10.000 Followern für uns viel, viel spannender als jemand mit 50.000? Ja, also da auch kritisch zu sein, da setzen wir ja bei Piabo auch wirklich auf AI-Technologie, also künstliche Intelligenz, um auch rauszufinden, wer sind denn die, wo sozusagen dort auch zu uns, mit welchen Hashtags, was setzen auch andere Wettbewerber sozusagen vom Kunden ein, etc. Aber dann auch die persönliche Komponente, also Mensch und Maschine in Harmonie vereint, die dann auch mit dem Influencer ins Gespräch gehen und sagen, hey, hast du da Lust drauf? Hast du auch Lust, langfristig was mit uns zu machen? Wie sieht da die Struktur aus? Was können wir uns hier verständigen? Das ist ganz, ganz wichtig.
Mhm. Letzte Frage. Seit 15 Jahren hast du deine Agentur. Ich glaube, es ist relativ schwierig vielleicht zu beantworten, aber was hat sich in den letzten 15 Jahren getan? Was waren vielleicht Meilensteine oder gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, irgendwie funktioniert das jetzt gerade gar nicht mehr?
Also Piabo ist ja gestartet, um wirklich für die führenden Technologie Digitalunternehmen dieser Welt zu arbeiten, Unternehmen, die wirklich die Welt verändern durch ihre Innovationen, durch ihre Technologie. Und damals wurde der Piabo gegründet, weil sich die PR, die Kommunikation komplett ändert. Ja. viele traditionelle Agenturen haben irgendwie so Pressemitteilungen am Fließband produziert und dachten irgendwie, PR ist Pressemitteilung. Wir haben gesagt von Anfang an, da ist eine neue Welt. Wir müssen uns stärker um die digitalen Medien, denkt dran, 15 Jahre, das war noch nicht so selbstverständlich wie heute, um digitalen Medien auch kümmern. Themen wie Backlinks, ne, also das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung ist natürlich auch für unsere Kunden extrem wichtig. Und das war vor 15 Jahren dann schon, ne, die Arbeit mit Bloggern, mit den sozialen Kanälen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gucke, innerhalb dieser 15 Jahre bis heute, haben wir natürlich auf der einen Seite viel mehr auch neue Formate. Wir haben die Tech-Presse, damals gab es irgendwie deutsche Startups und vielleicht noch Gründerszene und irgendwie T3N. Heute hat irgendwie fast jedes große Medium hat auch eine Tech-Section, ne, in ihrem im Medium und berichtet darüber. Wir haben in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Boost an Podcast-Formaten erlebt. Ein ganz neuer Kanal, sowohl als eigener Kanal, den zu produzieren, als Unternehmen und sich zu positionieren, aber auch als Gast dabei zu sein, ein Interview zu geben und mich zu präsentieren. Aber auch Videoformate, YouTube, ob das jetzt auch die Live-Formate auf LinkedIn, auf Instagram etc. sind, ob das interaktive, hybride Konferenzformate sind. Also gibt es sozusagen unglaublich viele neue Kanäle und Möglichkeiten. TikTok vor 15 Jahren überhaupt noch gar kein Thema. Ja? Also dürfen wir mal nicht vergessen. Und jeden Tag entstehen neue Dinge. Jetzt ist Polywork zum Beispiel als neuer LinkedIn-Challenger aufgetaucht. Das heißt, es ist eine Never-Ending-Story. Da gilt es immer, am Ball zu bleiben. Natürlich ist das ganze Thema auch viel technologischer geworden. Wir arbeiten heute viel mit Datenbanken, mit künstlicher Intelligenz, mit hochkomplexen Technologien auch, um Kommunikation auch wirklich dahin zu tragen, wo sie denn auch funktioniert und wo die Zielgruppe sie auch hören möchte. Und da ist eben Spray and Pray, wie es vielleicht früher gemacht worden ist, überhaupt nicht mehr Thema, sondern man laser sharp und laser focus sozusagen auch zugeht, weil man auch die Tools hat, die Dinge noch stärker zu analysieren und herauszufinden. Und insofern, Kommunikation verändert sich, aber in den Grundfesten, was wichtig ist, nämlich Vertrauen, Authentizität und gutes Storytelling, das wird auch in Zukunft entscheidend und wichtig bleiben bei aller Technologisierung.
Vielen Dank für die Zusammenfassung und weiterhin alles Gute.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.